Das ist ein sehr passendes Lied, was wir gerade gesungen haben, ein sehr einfaches Lied, was uns an diese einfache Wahrheit erinnert, mit Gott im Gespräch sein zu dürfen. Und es ist deswegen passend, weil wir heute uns einen Psalm anschauen möchten, Psalm 13, wo es genau um dieses Thema geht. Dass wir offen und ehrlich über alles Gute und alles Böse, was uns widerfährt, mit dem Herrn reden dürfen. Ist eine junge Frau, die fest im Glauben steht, die Jesus lieb hat. Als Kind schon wollte sie anderen Menschen von Jesus erzählen und möchte, dass sie ihn auch kennenlernen. Sie dient dem Herrn in der Gemeinde, sie kümmert sich um andere Menschen, engagiert sich im Reich Gottes. Über all die Jahre leidet sie wieder über Kopfschmerzen und vermehrt auch andere Schmerzen in ihrem Körper, Übelkeit und grundsätzlich weiß diese junge Frau, Gott hat alles in der Hand. Aber die Schmerzen werden mehr. Es wird unerträglich. Die Leiden nehmen stark zu. Es macht sich Verzweiflung breit. Hoffnungslosigkeit. Die Perspektive fehlt. Es ist kein Ausweg sichtbar. Es treten Depressionen auf. Dunkle Täler werden durchschritten. Und die Seele wird bedrückt. Das Herz wird erstickt in Sorgen und in Ängsten. Wie lange soll das noch anhalten? Wie lange wird Gott sie in dieser Situation lassen? Wie lange sollen Kummer und Sorgen nagen in ihrem Inneren? Wie lange soll sich ihre Seele quälen und sie verzweifeln? Es kommen Tage, wo sie am Ende ist, wo keine Lebenskraft mehr vorhanden ist, Tage der Verzweiflung am Glauben, wo Klagen emporsteigen. Der Glaube ist stark angefochten. Mitten in diesem Herzenssturm schreit sie zu Gott, sie fleht ihn an, sich zu erbarmen und bittet um Verständnis. Gott scheint nicht zu antworten. Sie sucht Alternativen, Hilfe woanders. Manches hilft kurzfristig. Aber auf Dauer gibt es keine Besserung. Und doch gibt es immer wieder Zeiten, Lichtblicke, Lichtstrahlen des Lobes, wo das Herz ausgerichtet wird auf Gott, wo es zum Ausdruck kommt durch Lieder und durch Lob und wo sie wieder fest weiß, der Herr ist mein sicherer Anker, egal wie meine Umstände aussehen. Und ganz ähnlich hatte schon David vor gut 3000 Jahren erfahren, wie wir heute in Psalm 13 uns das anschauen werden. Er wird auch in seinem Glauben auf die Probe gestellt. Er leidet. Danke dir. Und wir wollen gemeinsam diesen Bibeltext lesen, wo wir eben diese drei Phasen auch sehen. Drei Phasen aus der Stillung seines Herzenssturmes, den David in einer Situation erlebt hat. Psalm 13. Es ist von David geschrieben, es ist Wort Gottes. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Bis wann, Herr, willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht von mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele und Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tode entschlafe. Dass meine Feinde nicht sagen, ich habe ihn überwältigt, und meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Worte unseres lebendigen Gottes. Bleib sitzen, ich bete nochmal. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir hineinschauen dürfen in die Tiefen des Herzens dieses Königs David. Ich danke dir dafür, dass wir selber davon lernen dürfen, weil dein Wort lehrreich ist, was es uns überführt und nützlich ist, Herr, um selber unser Herz zu prüfen und dein herrliches Wesen besser zu verstehen. Und ich bete darum, dass du dazu heute Morgen Gelingen gibst, wenn wir dein Wort studieren und es lesen, und bringe du es in unserem Herzen in Bewegung, dass es zur Anwendung kommt. Amen. Ja, mit diesem Psalm möchte ich uns schon so ein bisschen auf die kommende Woche auch einstimmen. Es soll um biblische Seelsorge gehen, und da geht es um grundlegende Verständnisse, die wir auch in diesem Psalm schon sehen, wo es um das Verständnis des Herzens geht. Was passiert eigentlich in unserem Herzen als Quelle unseres Lebens? Wo sind unsere Überzeugungen versteckt in unserem Herzen, und auch unser Gottesbild? Auch das hat David hier nochmal zum Ausdruck gebracht, wo er mit hadert, wo er kämpft und was er eigentlich wirklich glaubt, wovon er überzeugt ist. Und ich habe das übertitelt mit die Stillung des oder deines Herzenssturms. Und heute soll es um diese drei Phasen gehen. Die erste Phase, die wir auch bei David sehen, die Klagen des Herzens über die Umstände. Die Klagen des Herzens über die Umstände. Verse 2 und 3. Dann das Flehen des Herzens nach Antworten in den Versen 4 und 5. Und dann zum Schluss das Lob des Herzens für Gott in Vers 6. Das sind drei Phasen, die wir sehen, die wir ja, sicherlich mehr oder weniger, auch sehr deutlich oder auch weniger deutlich in unserem Leben kennen. Drei Phasen der Stillung deines Herzenssturms. Darum soll es heute gehen. Damit du vom Klagen zum Loben kommst. Damit wir wieder neu sehen, wo wir gerade durch Leidenszeiten gehen. Und nicht nur Leiden an körperlicher Seite, sondern auch an seelischer Seite. Auch Leiden verursacht durch Sünde in unserem Leben. Im Psalter geht es ja grundsätzlich darum, dass Menschen dort sind, die in dieser alltäglichen Beziehung stehen zu Gott und in diesem irdischen Leben, quasi in diesem Zwischenstatus leben. Sie kämpfen hier und leben zugleich in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Und so bildet dieses Liederbuch eine Glaubensantwort des Volkes auf Gottes Wirken, auf seine Verheißung. Ja, 150 Psalmen, die uns Trostworte sind, die uns wertvolle Perlen sind, die uns manchmal wie Durstlöscher sind, was wir manchmal so brauchen. Manchmal ist auch Schwarzbrot, also mal wirklich was Kerniges, was wichtig ist für unsere Seele. Zielgerichtete Wegweisungen, die wir dort finden. Und bei den Psalmen, und da reden wir von poetischen Büchern, geht es letztlich auch darum, dass sie unsere Gefühle, unsere Emotionen auch wecken und ansprechen. Wir sehen bei den Schreibern, sie leiden und sie haben auch Emotionen und Gefühle, die manchmal sehr, sehr stark hier auch zum Ausdruck kommen. Es ist Dichtkunst. Bei uns, in unserer Dichtkunst, da hören wir das im Reimen, wenn sich etwas reimt. Und im Hebräischen, in dieser Dichtkunst, ist es anders. Da reimt sich der Inhalt sehr oft. Aber das hören diese Menschen, die diese Sprache verstehen, für sie ist das wirklich Poesie, wo Emotionen mit verbunden sind. Und die sollen unser Herz erreichen. Das soll uns zum Bewegen bringen, in unseren Ohren zum Klingen bringen, unser Herz erreichen. Und die Psalmen, die sind deswegen so lebendig, weil es Menschen wie du und ich waren, die das geschrieben haben. Die gleiche Freude hatten, die gleiche Niedergeschlagenheit, die gleiche Trauer, die gleiche Wut, die gleiche Sünde, die gleiche Reue, Vergebung und all die anderen Dinge erfahren, die auch wir erfahren, in ihren Prinzipien. Und deswegen dürfen wir heute Morgen darauf schauen und hören, wie David in seiner Situation etwas erlebt hat und wie er gedacht hat. Wir bekommen ja wie so ein Fenster zu seinem Herzen heute dargelegt in diesem Psalm, und dass wir auch ja, von der Schönheit dieser Poesie vielleicht versuchen, so ein bisschen ergriffen zu werden, wie David es ausdrückt. Wenn wir uns Vers 1 anschauen, da haben wir so ein bisschen den Kontext, worum es geht. Wir wissen geschichtlich nicht, worum es geht, das offenbart David hier nicht. Er wurde aber öfter von Feinden bedrängt, zum Beispiel bei Saul oder bei Absalom. Hier geht es ihm erst einmal um ein Lied. Ja, er sagt, das ist für den Chorleiter, also es soll irgendwo auch gesungen werden. Gibt es auch vertont, Psalm 13. Und dieser Psalm gehört mit zu den Klagepsalmen, von denen David einige geschrieben hat. Und so ein Klagepsalm, der ist meistens eben dreigeteilt aufgebaut, was wir eben auch in unserer Struktur finden. Es geht zunächst um eine Klage, eine Bitte und dann am Ende ein Lob. Sehr oft finden wir genau diese Struktur, Klage, Bitte und Lob. Und es gibt meistens auch drei Protagonisten, der Psalmschreiber, der Antagonist, also in dem Fall hier der Feind oder die Feinde und Gott. Immer wieder finden wir das in den Psalmen sehr poetisch auch dargelegt und sie geben uns gewissermaßen Einblick in das, was in ihrem Herzen vorgeht, in ihren Glauben, in ihre Überzeugungen, in das, wie sie leben mit Gott in einer Beziehung im Angesicht ihrer oft auch Feinde. Und gerade Emotionen sind ein wunderbares Fenster zum Herzen eines Menschen. Emotionen ist das, was rauskommt aus einem. Und wo wir sehen können, was für Überzeugungen sind da wirklich im Herzen, dass diese Reaktion, diese Emotion jetzt zutage gefördert wird. Psalm 13, wie gesagt, ist vom Hintergrund nicht ganz klar. Wir können vielleicht an Absalom denken, vielleicht an Saul denken. Auf jeden Fall erlebt David Angriffe von seinen Feinden. Er hat einen echten Sturm und deswegen auch in seinem Herzen aufgrund der äußeren Umstände. Da bewegt sich etwas in ihm. Das Herz an sich, vielleicht nochmal ganz kurz, ist nicht sein pochendes Herz mit gemeint, das, was bei uns jede Sekunde schlägt, sondern wenn die Bibel von Herz spricht, an den meisten Stellen geht es um unseren inneren Menschen. Ja, und dabei geht es nicht immer nur um Gefühle. Ja, wir sprechen in unserem Sitz, in unserem Gedanken auch manchmal von dem Sitz der Gefühle, das schreiben unserem Herzen zu. Ja, wir lieben vom Herzen, es kommt etwas vom Herzen, ist irgendwo oft mit Emotionen verbunden, klar. Aber das Herz in der Bibel gesehen ist noch viel mehr. Ja, es ist das Zentrum unseres Seins. 1. Samuel 1, wir reden im Herzen, das heißt, wir denken. Das beschreibt die Bibel mit Reden im Herzen. Wir erkennen Dinge im Herzen, 5. Mose 8. Wir unterscheiden im Herzen, 1. Könige 3. Wir planen im Herzen, mit unserem Denken zu tun. Wir ängstigen uns im Herzen, wir begehren in unserem Herzen und so weiter. Wie sollen wir Gott lieben? Dabei geht es nicht nur um Emotionen, sondern es geht auch mit dem ganzen Herzen das zu tun, mit dem ganzen Sein, unserer ganzen Kraft, unserem ganzen Inneren. Wie tun wir Buße? Indem wir einfach nur was mit unseren Lippen reden? Nein. Psalm 51, auch ein Psalm von David macht das deutlich, mit dem Herzen. Wo ist rettender Glaube verankert? Dreimal dürft ihr raten. Im Herzen. Ja, die Bibel hat eine so vielfältige Beschreibung unseres inneren Menschen, das ist das Herz, unser ganzes Sein, was entscheidend ist für all unsere Worte und unsere Taten, die dann zum Ausdruck kommen. Im Herzen entscheidet sich das. Und so sehen wir das hier besonders auch bei David, bei dem kreisen Dinge, die dann auch nach außen kommen. Und die Bibel macht eine Sache deutlich: Was dein Herz beherrscht, das hat Einfluss auf dein Leben, durch dein Reden und durch dein Handeln. Und deswegen ist es auch, gerade wenn wir uns um biblische Seelsorge beschäftigen, das zentrale Thema, unser menschliches Herz, unser Innerstes. Damit zielen wir auf das Herz. Und dabei geht es eben nicht immer nur um Sünde, sondern auch um Leiden. Das sind zwei große Aspekte in der Seelsorge. Das Thema Leid, was wir hier im Psalm 13 auch haben, ist ein sehr großes Thema. Und letztlich ist es die Frage unserer Perspektive. Auch die Frage vor allem unseres Gottesbildes als Gläubige. Die äußeren Umstände, die ändern sich meistens nämlich nicht. Und deswegen ist die Frage, wie interpretieren wir diese Umstände im Angesicht unserer Beziehung zu Gott? Wir kommen gleich in Vers 6 nochmal drauf zurück. Und deswegen müssen wir verstehen, wenn es um unser Herz geht, ist es das Zentrale, worum es geht, wo sich alles abspielt und was sich dann nach außen auch zeigt. Und was wir bei David hier sehen können und was wir eben auch gerade gesungen haben, deswegen passt es so gut, David hat diese freimütige Beziehung zu Gott. Er bringt diese klagenden Fragen zum Ausdruck. Er bringt gewissermaßen befehlsweise zum Ausdruck, jetzt antworte mir doch Gott. Und dann erkennt er in seinem Herzen, Gott, der ändert sich nicht. Er war immer so. Er hat meine Gnade, hat sich Gnade geschenkt, er hat Rettung geschenkt, er hat Güte gegeben und er ändert sich nicht. Auch das tut er jetzt. Und deswegen kann ich meine Umstände jetzt anders interpretieren und anders damit umgehen. Wir kommen zu diesem ersten Punkt, das Klagen des Herzens über die Umstände. Ja, diese vier Fragen, die wir hier finden, in manchen Übersetzungen sind es 5 Fragen, sind Ausdruck eines komplizierten Seelenzustandes, wie es ein Kommentator sagt. Ein Ausdruck eines komplizierten Seelenzustandes. Sie zeigen, dass Zuversicht und Vertrauen bei zu lange andauernder Anfechtung auch zu ermatten drohen. Der glaubende Mensch weiß, ja, es gehört zum Leben eine Portion Leid und auch eine gewisse Spannung dazu. Wir sind nicht davor bewahrt und uns wird nicht versprochen, du gehst so easy durchs Leben. Es gehört eine Spannung und auch Leiden dazu. Aber es gibt Punkte, wo wir an Grenzen kommen, wo wir meinen, wir können das nicht ertragen. Wo der Sturm in unserem Herzen zu einem riesen Hurricane geworden ist. Ja, ein Hurricane, der Windgeschwindigkeit von 100, 200, 300 km/h bekommt. Aber auch da, dieses Bild, um es nochmal zu gebrauchen, im Zentrum dieses Hurricanes ist es ruhig. Das Auge im Sturm. Und da wollen wir später noch in Vers 6 drauf. In Gott, in seinem Wesen, in seinem Wirken finden wir genau diese Ruhe. Zunächst aber David, wie er diese kritischen Fragen stellt, wie er viermal fragt, und das zeigt uns ja, dass er irgendwo schon sehr brennend das in seinem Herzen mit rumträgt. Wie lange noch, wie lange noch? Seine Herzensangst, sie kommt zum Ausdruck. Und welche Frage kommt, wenn wir die Frage stellen, wie lange noch? Auch immer mit, fast automatisch. Warum? Wie lange lebe ich hier? Warum lebe ich in dieser Situation? Warum lebe ich mit diesem Leid? Warum verbirgst du dich von mir? Warum lässt du meinen Feind mich bedrängen? Und so weiter. Diese Frage, warum, sie kommt auch immer wieder dazu. Zu dieser Frage der Leidensdauer. Und so sind es sehr emotionale, sehr klagende Fragen. Und wir dürfen hier nicht einfach sagen, ja, David, der ist jetzt in Unglauben gefallen. Nein. Er zeigt die menschliche Not. Und zeigt, dass er eine offene Beziehung zu wem hat, zu Gott. Dass er ihm diese Fragen stellt, zu dem, wo er sagt, ich fühle gar nicht mehr, dass er da ist. Aber genau dem stellt er diese Fragen. Augenscheinlich steht David in einer Situation, wo er von Feinden bedrängt ist. Für ihn ist es gefühlt, dass der Herr ihn verlassen hat. Aber das Entscheidende ist, er steht immer noch in dieser Verbindung zu diesem Herrn. Sehen wir in dem Du, er spricht ihn direkt an, in Vers 6, deine Gnade. Er weiß, es gibt keine andere Adresse. Es ist die einzige Adresse, an die er sich wenden kann. Die erste Frage ist die Frage des Vergessens. Bis wann, Herr? Bis wann willst du mich für immer vergessen? Dramatisch. Ein Gefühl der Vergessenheit. Gott, erinnert er sich nicht mehr an mich? Was für ein Eindruck, den David hier vermittelt, oder? Es passiert einfach nichts in seiner Not und so schleicht sich das immer mehr ein. Wo ist Gott? Willst du mich wirklich aus deinem Gedächtnis streichen? Willst du mich nicht mehr beachten? Du siehst doch, wie ich hier bedrängt werde. Aber gerade in diesem Herzenssturm wendet er sich an den, der ihn scheinbar vergessen hat. Die zweite Frage, und auch hier sehen wir ein Stück von dieser Dichtkunst im Hebräischen, wird in einer Parallele ausgedrückt. Man nennt das einen Parallelismus, ein Ausdruck der gleichen Frage. Bis wann willst du dein Angesicht von mir verbergen? Vergessen und verbergen. Also das Gleiche ausgedrückt oder nochmal verstärkt. David tut das ganz bewusst. Für David ist Gott nicht mehr aktiv präsent und das verstärkt er hiermit nochmal. Er sagt, sein Angesicht, sein Antlitz, hat er noch nie vorher gesehen, und deswegen auch das hier ist Poesie, beschreibt er, hey, dein Angesicht, was ich nie gesehen habe, willst du von mir verbergen? Er beschreibt das mit den menschlichen Mitteln, die wir verstehen. Wie etwas zum Ausdruck kommt. Gott wendet sich doch eigentlich uns immer zu und er hilft uns doch. Aber ist es nicht gerade so, dass es mir scheint, er vergisst mich? Gott selbst, der nicht einzugreifen scheint, David, der unter diesem Eindruck leidet, mit dem in seinen Emotionen er nicht mehr merkt, dass Gott da ist, er spürt ihn vielleicht nicht mehr und fragt, warum tust du das und wie lange soll ich das noch erleben? Letzten Endes, wenn wir schon mal auf Vers 6 so ein bisschen schielen, wird es darum gehen, dass Gott dafür sorgen möchte, dass wir wieder näher in seine Gegenwart kommen. Dass wir sein Wesen wieder mehr ergreifen, gerade in diesen Notsituationen. Dass wir es genau wie David tun, gerade in diesen Situationen uns an Gott zu wenden. Dass wir ein Stück für Stück wieder mehr verändert werden in das Bild unseres Herrn Jesus Christus. Ja, es ist ein düsterer Gedanke, den David hier ausspricht. Aber er pflegt diese Beziehung zum Herrn, er bringt es dem Herrn. Und David rückt weg von den Dingen, die Gott tut oder eben nicht tut in Vers 2 und blickt nochmal verstärkt in Vers 3 dann auf sein Inneres. Er macht dieses große Fenster an sein Herz dran, lässt uns hineinblicken. Schaut mal rein nochmal. Vers 3, bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen, jeden Tag? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Er hadert. Er quält sich. Martin Luther schreibt an dieser Stelle, da treibt eine Welle die andere, ein Gedanke den anderen. Das ist rechte Melancholie, wenn einer so mit seinen Gedanken irre geht. Wenn eins nach dem anderen kommt. So beschreibt es Martin Luther. Diese dritte Frage hier, sie drückt vom Inhalt wieder dasselbe aus. Die Beschreibung seines Herzenskummers. Den Zustand seiner Seele, seines inneren Menschen. Er bewegt Gedanken, er bewegt Ratschläge darin. Bis wann soll das alles noch sein? Und habt ihr das gesehen, was hier steht? Tag für Tag. Tag für Tag. Spurgeon vergleicht die Seele Davids mit einer Werkstätte von sorgenvollen Überlegungen. Da wird gearbeitet am Inneren. Man denkt, man geht mit den Gedanken irre, wie er sagt. Er sagt, wir haben erwogen und wieder erwogen, einen Tag um den anderen. Und auch besonders in den Nächten. Wir haben keinen glücklichen Plan gefunden, der uns aus diesem Kummer herausholen könnte. So beschreibt Spurgeon diese Situation. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Kennst du solche Tage und vor allem auch solche Nächte, wo du dich einfach nur hin und her wälzt und in deinem Herzen redest, das heißt denkst und grübelst? Du redest mit dir selber, du machst dir Sorgen, deine Ängste und deine Nöte, du bewegst sie in dir und du kommst auf keinen grünen Zweig. Du betrachtest deine Umstände um dich herum und irgendwie, es wird nicht besser. David tut das auch. Aber er tut das auf noch eine ganz besondere Art und Weise, dass er das eben seinem Gott ausschüttet. Er schreibt sehr offen über seinen Herzenssturm und über die Umstände, die ihn bewegen. Die Sorgen, die in seiner Seele und in seinem Kummer, wo er fast kaputt zu gehen droht. Wo wir hineinschauen, nochmal in diese vierte Frage, bis wann soll sich mein Feind gegenüber mir erheben? Die Feinde, gegen die Gott nicht einzugreifen scheint. Bis wann soll das passieren? Mein Feind, meine Bedränger, nennt David sie in Vers 5. Also da geht es wirklich vielleicht auch um Leben und Tod. David, er empfindet diese Erdrückung hier an dieser Stelle. Er hat einen übermächtigen Feind gegenüber sich, der ihn niederdrückt, der ihn kaputt macht. Und das haut ihn aus den Socken, besonders weil er auch nicht sieht, dass Gott irgendwas tut. Wahrscheinlich kennst du auch solche Situationen, vielleicht kurzfristig, vielleicht über einen längeren Zeitraum. Gott tut nichts. Bei uns sind es meistens nicht die Feinde, die uns an den Kragen wollen, aber andere Dinge. Eine Krankheit, die dich niederdrückt. Arbeit, die dich kaputt macht. Arbeitslosigkeit, die sich vielleicht auch gepaart mit Geldsorgen in deinem Leben breit macht. Ein Gesundheitszustand, wo es keinen Ausweg zu geben scheint. Beziehungsprobleme, die deine Gedanken in Ängste verwandeln. Dir wächst einfach alles über den Kopf, dir ist das Leben zu viel, so sagen wir manchmal. David, er zeigt uns hier ganz deutlich, wo die richtige Anlaufstelle ist. Dorthin richtet David sein Gebet, seine klagenden Ausdrücke, seine Fragen. Er hat die richtige Anlaufstelle, diese freimütige Beziehung zum Herrn. Und ich frage dich, wie sieht deine Beziehung zum Herrn aus? Ich möchte nicht, dass du jetzt sagst, ja gut oder nicht so gut. Nein, es geht mir um diesen Punkt der Offenheit. Wie offen und ehrlich, wie deutlich sagst du Gott, was in deinem Herzen sich bewegt? Ja, weiß Gott das nicht? Ja, natürlich weiß Gott das. Aber er möchte diese Beziehung zu dir haben. Er möchte, dass du durch deine Bitten sich in der Abhängigkeit an ihn wendest, weil ihm das Ehre gibt. Und er das von seinen Kindern oder sich in seinen Kindern daran erfreut, wenn wir uns an ihn wenden. Wie ehrlich und offen redest du mit deinem Herrn über deine Nöte, Sorgen, Zweifel, Ängste, über deine Umstände, die dich plagen. Nicht anklagen, nicht sagen, ja Gott, du bist aber. Nein, aber wir dürfen klagen über das, was passiert um uns herum und was sich in unserem Herzen bewegt. Ich möchte dich ermutigen, genau das zu tun. Es Gott zu bringen. Ja, auch, wir lesen das in dem Psalm, manchmal schreien sie zum Himmel. Es rausschreien aus der Seele. Und Gott sagt im Neuen Testament, in 1. Petrus 5, Vers 7, all eure Sorgen werft auf ihn. Wirf es auf Gott. Nimmst du das in Anspruch, dass du sagst, hey, gerade ist echt zum Kotzen. Gott, es funktioniert nicht mehr, ich brauche dich. Dass wir vor den Thron der Gnade kommen dürfen und von ihm Hilfe erwarten dürfen. Und Hilfe, Klammer auf, die nicht immer so aussieht, wie wir uns das wünschen. In dieser Erwartung dürfen wir nicht kommen zum Thron der Gnade. Aber wir dürfen erwarten, dass Gott Hilfe leistet, wie auch immer sie aussieht. Ja, gerade in der Familie gibt es viele Umstände, die wir eben nicht kontrollieren können. In unseren engsten Beziehungen. Das Kind, das auf Abwege gerät. Der Frau, der es nicht gut geht. Der Mann, der seinen Arbeitsplatz verliert. Das Kind, welches vielleicht sogar stirbt. Wir haben es nicht in der Hand. Tag für Tag prasseln Dinge auf uns ein. Und manchmal fragen wir vielleicht, wie lange soll das noch passieren? Und mit der Frage gepaart, warum Gott? Warum in meinem Leben? Und so schnell läuft unsere Seele voll mit Kummer, mit Sorgen, mit Ängsten und wir lassen es volllaufen wie ein See. Und David zeigt uns, wie das eben nicht passiert, dass wir abschöpfen, darum geht es. Dass wir sie in unserem Herrn bringen, all diesen Kummer und diesen Sorgen. Und wir werden diese Woche auch noch sehen, dass es der Herr die beste und sicherste Anlaufstelle ist, aber dass wir eben auch untereinander Seelsorge, die Kummer der Seele einander bringen dürfen und guten Rat geben dürfen, Counseling, Rat, biblischen Rat geben dürfen. Hör nicht auf zu beten, rede frei und deutlich raus, was dich bewegt. So frei, wie Kinder es tun. Ich denke, wir kennen alle Kinder, Mund, der Wahrheit kundtut. Manchmal ist das sehr peinlich in Situationen, wenn wir ihnen noch nicht beigebracht haben, was vielleicht ein bisschen Sitte ist. Wenn man zum Beispiel hört, oh Mama, die Frau, die stinkt da vorne oder die sieht aber komisch aus. Aber das ist Kindermund, der Wahrheit kundtut. Und du bist Kind, Kind Gottes. Und wir dürfen genauso frei heraus zu unserem Gott reden. David, er bringt dir seine Klagen, die ihn bewegen, vor Gott. Und er bringt das mit aller Deutlichkeit raus. Ein bisschen hinkt dieses Beispiel natürlich, aber mir geht es um diese Offenheit, diese Deutlichkeit. Und das ist mein Wunsch, dass wir diese freimütige Beziehung zum Herrn in aller Offenheit pflegen. Gott, er ist bei dir. Das hat er versprochen. Er ist jeden Tag da. Nichts und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Er kann sich nicht vor dir verbergen, weil er in dir wohnt. Er ist da, wenn du sein Kind bist. Ja, manchmal fühlt es sich vielleicht nicht so an. Aber das ist nicht der Indikator, um den es geht. Schon gar nicht der, auf den wir uns verlassen können. Es ist die Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort sagt, ich bin da. Ich werde dich niemals verlassen. Und doch ist es so. Wir erleben das, weil wir fühlen, weil wir mit Emotionen geschaffen sind, dass wir vielleicht ähnlich wie David denken, ja, Gott hat sich irgendwie von mir entfernt. Ja, wir fühlen, dass unser Gebet eben nur noch bis zur Decke reicht und nicht höher. Sind vielleicht deswegen gebetsmüde geworden, weil wir merken, irgendwie funktioniert ja gar nichts, bekommen gar keine Antwort. Ich wünsche mir, dass diese Wahrheiten auf Psalm 13 zeigen, und wenn wir zu Vers 6 kommen, hoffentlich löst sich das ganze Bild auf, dass wir verstehen, dass es um die Wahrheit Gottes geht. Und er sagt dir, ich bin bei dir für immer. Ich lebe in dir. Das ist die Wahrheit, die wir als Überzeugung in unserem Herzen gewinnen müssen. Und die falsche Überzeugung und Überzeugung, die uns von dieser Wahrheit wegziehen, die uns, wo wir vielleicht auf die Gefühle verlassen, dass wir sie ersetzen müssen durch biblische Wahrheit. Mein Wunsch ist, dass du vielleicht neu durchstartest, wo du müde geworden bist, traurig geworden bist, wo der Seel in dir, in dem Kummer deines Herzens vollgelaufen ist. Diesen Kummer, die Sorgen zu Gott zu bringen. Diese Fragen oder diese Klagen des Herzens ausgedrückt in Fragen über die Umstände, die uns bewegen. Das Zweite, Damit kommen wir zum zweiten Punkt, den auch David sehr deutlich macht. Es ist nicht nur, dass wir unsere Klagen vor Gott bringen und auch fragen, wie lange noch oder auch warum, sondern wir wollen auch etwas anderes haben. Und das drücken wir auch damit aus. Wir wollen Antworten haben. Und darum geht es bei dem zweiten Aspekt, bei der zweiten Phase der Stillung deines Herzenssturms, damit du vom Klagen zum Lob kommst, eben um das Flehen unseres Herzens nach Antworten. Antworten. Schaut nochmal rein in den Text. Genau das sagt David, nämlich hier in Vers 4. Schau her, antworte mir her, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tode entschlafe. Zwei Bitten, die David hier als Befehle zunächst ausdrückt. Schau her und antworte mir. In Vers 2 dahinter fragt, warum Gott nichts tut. Und er hat so ausgedrückt, dass er sein Angesicht vor ihm verborgen hat, dass er sich verborgen hat. Und jetzt appelliert er eben an den Herrn, an die Augen des Herrn, dreh dich um, schau mich an und gib mir Antwort. Er soll ihn erhören, schreibt Luther. Ja, der Blickkontakt zwischen dem gefühlt Verborgenen und David soll wiederhergestellt werden. Und gleichzeitig macht David hier schon deutlich, auch hier ist der Empfänger seines Flehens Gott. Er klagt nicht all das irgendjemand anders, sondern er bringt das Gott und er erwartet von Gott Antwort. Und diese Erwartung brauchen wir, die müssen wir haben, weil Gott der Herr dieser Welt ist. Er ist Schöpfer und Erhalter, er kennt deine und meine Seele am allerbesten. Wir brauchen Antwort von ihm und darauf folgt diese dritte Bitte, wo hier steht, ich denke, das ist der Schlüssel hier, um den es auch in diesem ganzen Psalm geht, der Herr soll die Augen Davids hell machen, erleuchten, steht hier. Und ich denke nicht, dass es darum geht, dass wir irgendwie hellere Augen bekommen sollen oder dass David meint, jetzt leuchte mal mit einem Licht, mit einer Fackel dahin, dass meine Augen hell werden. Was will David damit zum Ausdruck bringen? Nach meinem Verständnis geht es hier um das Erkennen, was letztlich im Herzen beginnt. Er will sehen und erkennen, er will Erleuchtung erfahren, sodass er selber auch äußerlich lebendiger wird. In manchen Übersetzungen, bei mir steht es auch dran, die Augen hell machen. Es geht um lebendig machen, beleben. Und das startet im Inneren und das sieht man oft auch an den Augen. Austin, dem wurde heute gesagt, siehst müde aus. Ja, das sieht man in den Augen, ob da Lebendigkeit ist. Aber Austin ist auch lebendig. Wir verstehen so ein bisschen das Bild, was David hier zum Ausdruck bringt. Lebendigkeit, die sich in den Augen auch zeigen, aber sie beginnt im Inneren. Und darum geht's hier. Spurgeon drückt es wie folgt aus. Er sagt, lass das Auge meines Geistes hell werden, dass ich meinen Gott auch in diesen dunklen Tagen sehen möchte. Lass das Auge meines Verständnisses erleuchtet werden, den rechten Weg zu sehen. Dass ich im Inneren erleuchtet werde. Oder anders ausgedrückt, es ist das Flehen Davids nach Weisheit. Dass er in der Folge belebt wird. Sein Gemüt wird sich erhellen. Er wendet sich an den Herrn, an sein Licht, denn in Gottes Licht sehen wir das Licht. Und ich möchte euch bitten, einmal in den Jakobusbrief zu springen, da finden wir dieses selbe Prinzip nochmal, auch im Neuen Testament, genau in derselben Situation, genau im selben Kontext. Es geht um Prüfung, es geht um äußere Umstände, es geht um Leiden, es geht um Anfechtungen oder auch sogar um Versuchungen zur Sünde. Jakobus, Kapitel 1, wir lesen die Verse 5 und 6. Das Flehen um Weisheit. Und Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Der Kontext sind Prüfungen, sind äußere Umstände, die uns das Leben schwer machen, sind Leiden. Und da verstehen wir den Weg manchmal nicht, wir verstehen den Ausweg nicht, wir fragen, wie lange noch, wir fragen, warum. Und wir brauchen Weisheit, um den Weg klarer zu sehen. Und darum geht es hier im Kontext. Und das ist das, was Jakobus deutlich machen möchte. Richte dein Herz auf Gott aus in diesen Situationen. Bitte ihn um Weisheit. Ja, wir dürfen ihn auch darum bitten, dass es besser wird, dass Gott Heilung schenkt, dass er den Kummer aus unserem Herzen entfernt. Das ist alles richtig. Aber vor allem, und ich denke, das ist hier der Schlüssel, geht es um Weisheit. Dass wir verstehen, wer Gott ist. Und Gott, durch Jakobus, macht ein Versprechen. Wenn wir ihn bitten, wird er diese Weisheit geben. Dass wir die richtige Perspektive einnehmen können. Und David, wenn wir zurück zu Psalm 13 gehen, David zeigt uns hier damit zwei Zwecke oder Ziele auf. Drei Zwecke oder Ziele, warum er diese Bitten an Gott wendet. Dass er erstens nicht zum Tode entschläft, dass zweitens sein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und drittens, dass seine Bedränger sich nicht freuen, wenn er ins Wanken gerät. Also David führt hier zunächst einen Euphemismus aus. Er beschönigt etwas. Auch das ist wiederum Teil der Poesie, die er zum Ausdruck bringt. Er sagt nicht, damit ich abkratze, das wäre sehr deutlich. Nein, er braucht ein sanfteres Wort, dass ich nicht entschlafe. Entschlafen. David möchte Weisheit vom Herrn erhaben, dass er Sicht auf seinen Weg bekommt. Dass er versteht, wie er am Leben bleiben kann. Weisheit in der Situation, in seinem Umstand. Und Vers 5, eben der zweite Zweck, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt. Also David wünscht sich Weisheit, dass die Augen seines Herzens hell werden, dass der Feind nicht sagen kann, ich habe ihn besiegt. Warum? Warum will David das nicht? Hans Brandenburg sagt in seinem Kommentar an der Stelle, ein Triumph des Feindes über den Gerechten, also über David, käme ein Triumph über Jahwe, über den Herrn gleich. Dass Gott zu schwach sei, wenn er untergeht unter seinen Feinden. Und ja, David leidet in seiner irdischen Not. Aber nochmal, er richtet seinen Blick in dieser Erdennot auf den Allmächtigen, in den er in einer freudigen Beziehung leben will. In dieser geistlichen Not macht er fest bei Gott. Er richtet sich an Gott, seinen festen Anker. Und David lernt, und das müssen wir auch immer wieder lernen, uns erinnern, wir müssen lernen, unsere Umstände durch die Brille seines Wesens zu interpretieren. David in den Umständen, dass seine Feinde ihn umringen, er könnte jetzt anfangen, Gott zu interpretieren. Ja, Gott, du bist so schwach. Gott, du kannst ja gar nichts. Gott, du bist nicht gut, dass du das in meinem Leben zulässt. Wo ist deine Liebe? Wo ist deine Weisheit? Ja, wo ist denn deine Macht? Nein, wir dürfen nicht Gott durch unsere Umstände interpretieren. Sondern wir müssen lernen, unsere Umstände durch die Brille des Wesens Gottes zu interpretieren. Weil Gott gut ist, weil er Liebe ist, weil er Weisheit ist, weil er mächtig ist, dürfen wir ihm vertrauen. Und in den Umständen sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, aber schenke mir Weisheit, dass ich sehe, was dein Weg, dein Plan, deine Absicht ist. Kurz noch zum dritten Zweck, am Ende von Vers 5, dass meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Das wünscht sich David auch. Sie sollen nicht jubeln, sie sollen nicht jauchzen, wenn er ins Wanken gerät in dieser Situation. Darum will David seine Augen hell gemacht bekommen, darum will er innerlich Erkenntnis und Weisheit gewinnen, um dann auch äußerlich wieder in dieser Situation klarer sehen zu können und lebendig zu sein. Und es ist in unserem Leben so, dass auch wir viele Bedränger haben. Bei uns sind es nicht die Feinde meistens, die uns wirklich an den Kragen wollen, aber es sind Dinge, die uns runterziehen, die uns bedrängen in unserem Herzen. Es sind Sünden in unserem Leben, die uns bedrängen. Es ist Unglaube, Zweifel, der auftritt, der uns bedrängt. Es ist Stolz, der uns von Christus ablenkt. Wir verstricken uns in Umständen, ja vielleicht sogar in Glaubenskrisen, und wir haben deswegen nicht mehr den Durchblick, weil unser Blick auf das Hier und Jetzt und unsere Umstände gerichtet ist. Wir beginnen zu zweifeln. Wir sehen keinen Ausweg mehr. Hoffnungslosigkeit macht sich breit, weil unser Blick auf den Herrn betrübt ist. Gefühlt scheint sich nichts zu tun, wenn das Kind krank wird und wir haben keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu tun. Wenn du deine Arbeit verlierst und du weißt nicht mehr weiter. Wenn du über all das Leid in der Welt nachdenkst und dir Gerechtigkeit Gottes, diesen Begriff, mal vor Augen führst, ja, wo ist er denn? Du erlebst jeden Tag vielleicht auf der Arbeit Anfeindungen, Mobbing, kommst an deine Grenzen, weißt gar nicht, wie du das alles schaffen sollst. wichtig ist, flehe den Herrn um Weisheit an. Flehe ihn an, dich aus dem Strudel der Zweifel, der Sorgen und Ängste, ja vor allem aus diesem Herzenssturm herauszuholen. Ja, du darfst auch darum beten, dass die Umstände sich ändern, gar keine Frage. Aber es geht vor allem darum, dass wir lernen, in unserem Herzen Gott zu erblicken in diesen Situationen. Dass wir ihn um Antworten anflehen in unseren Umständen, aber interpretiere niemals Gottes Wesen aufgrund deiner Umstände. Lass dich nicht dazu hinziehen und sagen, ja Gott, irgendwie kannst du entweder nicht gut sein oder du kannst nicht souverän sein. Entweder hast du es nicht in der Hand oder es ist nicht gut, was du in der Hand hast. Nein, andersrum. Wir müssen lernen, unsere Umstände zu interpretieren durch das, wie Gott ist. Er ist voller Weisheit, voller Liebe und Macht. Und deswegen wollen wir ihn mehr kennenlernen, deswegen treffen wir uns hier, deswegen haben wir unter der Woche Möglichkeiten, deswegen machen wir uns Gedanken auch in der kommenden Woche über biblische Seelsorge, weil es viel um Gottes Bild geht, was in unserem Herzen wir an Überzeugungen und Einstellungen haben. Und es kann sehr hilfreich sein, auch mal so einen Psalm aufzuschreiben. Ja, ich weiß von jemandem hier, der schreibt ein Gebetstagebuch. Das ist etwas sehr, sehr Cooles, wenn man Gebete niederschreibt. Ist nichts Neues. Die Psalmen machen das. Nehemiah hat das gemacht. Paulus hat das gemacht. Gebete niedergeschrieben. Bringe es vor den Herrn. Ich möchte nochmal Martin Luther zitieren an dieser Stelle. Er sagt, dieser Psalm ist das Exempel des großen Kampfes, den alle christlichen Heiligen auch mit dem Teufel kämpfen. Ja, wenn wir an Umstände denken, aber wenn wir auch an Versuchungen denken, dass wir zur Sünde verleitet werden. Ja, der Feind, der Satan, er schläft nicht. Vielmehr geht er rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er zu verschlingen vermag. Er bedroht uns, er möchte unseren Glauben müde machen, er möchte uns wegziehen, er möchte, dass wir in Zweifel geraten. Und das hat er von Anfang an getan. Hat Gott wirklich gesagt? Er ist der Vater der Lüge. Und er will dich durch seine Lügen zum Zweifeln bringen. Woran zweifeln wir? Wir zweifeln an Gottes Wesen. An unserem Gottesbild. Da will er dran, weil er nicht mehr an unsere Seele ran kann, die ewig gerettet ist, wenn wir seine Kinder sind. Aber er will dran, dass unsere Beziehung zu Gott kaputt geht. Er möchte, dass wir unseren Gefühlen mehr glauben als Gottes Wahrheit. Das ist eine Lüge, wenn wir uns auf unsere Gefühle verlassen, anstatt auf Gottes Wahrheit. Und da will er uns hintreiben. Und deswegen möchte ich uns im Angesicht dieses brüllenden Löwen aufrufen. Sehnsüchtig, dass wir uns an Gott wenden, dass wir mehr von ihm selbst erkennen, dass wir Weisheit in diesen Umständen bekommen und verstehen, dass er dennoch alles in der Hand hält. Bringe dein sehnsüchtiges Flehen vor den Herrn. Und das erfährt David. David erfährt, dass seine Augen erleuchtet werden. Dass er Erkenntnis gewinnt, dass er Weisheit erlangt über Gott. Und damit sicherlich auch, wie er mit seinen Umständen umgehen kann. Durch die Brille des Wesens Gottes erlangt er Weisheit, wie er in seinen Umständen weiterleben kann. Und so kommen wir zum letzten Aspekt, zum letzten Phase dieser drei Phasen unseres Herzenssturms, der gestillt werden soll, damit wir eben vom Klagen zum Loben gelangen. David erlangt Weisheit, denn plötzlich ändert sich das Bild. Ja, das ist wie, wenn jetzt nach dem Winter der Frühling kommt. Oder wenn jemand in Seenot ist und er sieht Land. Wie eine Kerze in der Dunkelheit. Es gibt viele Bilder, die das beschreiben könnten, was David jetzt hier wirklich passiert. Wir haben 5 Zeilen der Klage gelesen, wir hatten dann 4 Zeilen der Bitte folgen gesehen. Und nun in Vers 6 sehen wir 3 Zeilen der freudigen Aussicht. 3 Zeilen der freudigen Aussicht unter dem Aspekt, das Lob des Herzens für Gott. Schaut nochmal rein in Vers 6. Ich habe auf deine Gnade vertraut, mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Und David leitet diesen 6. Vers ein mit einem Aber. Martin Lloyd-Jones, der hat diesen Satz geprägt, thank God for the buts in the Bible. Danke Gott für die Abers in der Bibel. Immer wieder finden wir solche Abers an solchen prägnanten Stellen, wo die Herrlichkeit auf einmal aufgeht. Römer 3, 21, Philipper 3, Vers 7. Diese Abers, die auf einmal etwas einleuchten, einläuten, was aufleuchtet. Ein hellstrahlendes Licht. Und ich möchte uns mal eine Frage stellen. Wenn wir von Vers 5 zu Vers 6 kommen. Was ist dazwischen passiert? Hat Gott David auf einmal alle Probleme weggenommen? Hat er so gemacht und alle Feinde waren auf einmal tot? Könnte er, ohne Zweifel. Er hat das gemacht bei einem riesigen Assyrerheer von 185.000 Soldaten. Ein Engel. Er kann das. Von David lesen wir davon nichts. Hat David jetzt plötzlich alle Antworten bekommen, die er braucht, dass er sagen kann, ja gut, noch 3 Monate muss ich hier ausharren, dann wird es besser werden? Wir lesen nichts davon. Aber was passiert ist, deswegen hatte ich es gerade den Schlüssel genannt, ist, dass er Weisheit in seinem Herzen bekommen hat. Dass er Gott wieder ins Angesicht sehen durfte. Das heißt, dass er sein Wesen wieder wahrnehmen, erkennen durfte. Sich an die alten Versprechen erinnern durfte. Sein Blick wurde auf den Herrn gelenkt. Auf sein Wesen und auf sein Wirken, was wir hier sehen. Seine Gnade, seine Rettung, seine Taten. Auf das, was er getan hat. Er hat wohlgetan an mir. So beschreibt er es hier in Vers 6. Und demnach können wir sogar sagen, es ist letztlich unwichtig, wie lange die Not noch dauern wird, wenn der Herr wieder in den Fokus gerückt wird und nicht mehr die Sorge, die Angst und der Zweifel. David hat wieder neu begonnen, Gottes Wesen zu sehen und von dem her seine Umstände zu interpretieren. Und von Vers 6 lesen wir nicht wirklich was von den Umständen, wir lesen etwas von Gottes Wesen und Wirken. Und die Antwort auf diese Frage, wie lange ist so mit dir? Ja, solange der Herr es in deinem und in meinem Leben zulässt. Bis wir eine bestimmte Sache vielleicht gelernt haben. Bis wir reif genug sind. Kontext von Jakobus 1. David erlebt zwischen Vers 5 und 6 eben wahrscheinlich keine Errettung von den Feinden, die auf einmal alle weg sind. Aber David sieht Gott. Sein Wesen und sein Wirken. Er ist zum Auge des Sturmes vorgedrungen. Tief in seinem Herzen hat er diese Überzeugung, wer Gott ist und wie Gott ist. Trotz unveränderter Umstände wahrscheinlich. Und vielleicht wird der Herr das Leiden in deinem und meinem Leben nie wegnehmen. Es gibt Krankheiten, die haben wir vielleicht immer. Aber er kann unsere Augen erleuchten. Er kann uns Weisheit schenken in diesen Umständen. Er kann uns helfen, ihn wieder mehr zu sehen. Seine Gnade, wie David es sagt. Ich habe deiner Gnade vertraut. Und ich möchte das weiter tun. Der Blick auf Christus. Richte deinen Blick auf den Herrn. Auf seine Gnade, auf seine Rettung, auf seine Versprechen, auf das, was er schon wohlgetan hat an dir. Werft euer Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung ist, schreibt Hebräer Kapitel 10, Vers 35. Und das hat David befolgt, obwohl er so viel Grund gehabt hätte zu sagen, ja, Gott, du machst ja eh nichts, also was bringt mir das alles noch? Doch Gott lässt David verstehen, dass ihm nichts bleibt, außer ihm zu vertrauen. Gott ist die Ruhe im Sturm, er ist diese feste Burg, er ist dieser feste Anker, an dem David festmacht. Trotz aller Klage, trotz dieser bittenden Forderungen in den Versen 4 und 5, trotz der Verzweiflung, die hier aus Davids Herzen hervorgeht, weiß David, es ist Gottes Gnade. Sie ist neu jeden Morgen. Und daran erinnert er sich. Er scheint sich hier irgendwie an seine Vergangenheit erinnert zu haben, wo er diese Gnade erfahren hat, wo er die Rettung erlebt hat. Zumindest in der Elberfelder ist es in der Vergangenheitsform geschrieben. Denn er hat wohlgetan an mir. Er klammert sich, wie der in Seenot geraten, an die letzten Bruchstücke. Und Gott ist nicht letzte Bruchstücke. Gott ist alles. Und daran dürfen wir uns klammern, unseren Kummer des Herzens. Er muss weichen, er muss dem Jauchzen, er muss dem Jubel Platz machen, sagt David hier. Nicht die Bedränger sollen jauchzen, nein, ich jauchze über Gott. Davids Herz jauchzt. Es passiert wieder in seinem Inneren. Nach außen sicherlich auch sichtbar. Er ist die Rettung, er hilft. Wann diese Gnade durchbricht, wir wissen es nicht. Aber David hat es erlebt, dass er neu wieder das Wesen seines Herrn betrachten durfte. Es ist gewissermaßen, immer wieder gebrauche ich dieses Bild, weil es so eindrücklich ist, wie ein Webteppich. Wir sehen dieses Chaos unseres Lebens nur von unten. All die Leiden, diese einzelnen Fäden unseres Lebens und die Umstände, die so bunt durcheinander gewebt sind, das ist ein Chaos. Aber von oben ist dieser Webteppich wunderschön. Er hat ein 1A-Muster, was von vorne bis hinten durchgeht. Und Gott hat das begonnen in der Ewigkeit und er wird es enden lassen oder eben auch nie enden lassen in der Ewigkeit. Unser Webteppichmuster, das deines Lebens. All diese Gedanken an die Gnade des Herrn bringt ihn dazu, dass er wieder bereit ist, fröhlich zu singen. Zu sagen, hey, es hat sich nichts geändert. Aber mein Blick auf Gott, auf dich, der hat sich geändert. Ich liebe dich, Gott. Und ich will dich loben, ich will dich anbeten. Für das, wer du bist und wie du bist. Er freut sich vielleicht nicht über das, was er gerade noch erlebt, aber wer Gott ist und wie er ist, da stimmt er ein ins Lob. All die Umstände, die Lasten, die Leiden deines Lebens, die du durchlebst, denke daran, dass es dazu dient, in der Reife im Glauben voranzukommen. Das macht Jakobus so deutlich und er sagt nicht, dass das schön ist. Er sagt aber, dass wir uns in den Situationen freuen sollen. Das ist krass. Dass wir nicht sagen können, ja, ich freue mich jetzt darüber, dass ich mal so richtig leide, darum geht es nicht. Aber er sagt, in diesen Situationen, in den Prüfungen, in dem Leiden, dürfen, sollen wir uns freuen, Jakobus 1, damit wir reif werden, damit wir Ausharren gewinnen, dass wir fest werden. Das ist Gottes Weg, dass wir vielleicht ein Vorbild werden für andere. Ich kenne die Absicht deines Leidens, deiner Umstände nicht, durch die du durch musst. Aber es wird eine Gelassenheit folgen, wenn wir diese Weisheit erlangen. Durchhaltevermögen aufgrund seiner Gnade. Und so dürfen wir Gott wissen als den archimedischen Punkt. Archimedes, der das sogenannte Hebelgesetz erfunden hat oder errechnet hat, der gesagt hat, gib mir einen festen Standpunkt außerhalb dieser Welt und einen Hebel, der lang genug ist und ich werde die Erde bewegen. Und das funktioniert. Wenn der Hebel stark genug ist und wenn der Punkt fest genug ist, kann man nach physikalischem Gesetz sogar die Erde bewegen. Dieser feste Punkt ist dein Herr. Er kann die Welt bewegen. Er gibt dir Hoffnung und Zuversicht für deinen Weg, für den rechten Weg. Er gibt durch sein Wort für deinen Fuß eine Leuchte, dass du Weisheit bekommst für den nächsten Schritt, nicht für deinen Schritt, Marathonlauf bis zum Lebensende, sondern für den Schritt, den du gehen darfst. Und diese Antworten auf das Wie lange und das Warum verlieren dann ihre Bedeutung. Sondern wir kommen mehr zu der Frage, wozu? Das eine fragt nach Gründe, das andere fragt nach Absichten. Was möchtest du mir in meinem Leben sagen? Klammer ich vielleicht irgendwo an einer Sünde? Soll ich irgendwo wachsen, reif werden, Frucht bringen? Soll ich irgendwo vielleicht, weil ich es erlebt habe, anderen ein Vorbild sein dürfen? Was ist die Absicht, dass du mich da durchbringst? Ich möchte dich aufrufen, schau in die Bibel rein. Schau rein, was Gott in der Vergangenheit Gutes auch in deinem Leben getan hat. Welchen Weg er dich geführt hat. Wie dieser Webteppich aussehen könnte in deinem Leben, den wir meistens ja eben nur von unten sehen. Aber rückblickend sehen wir schon mal so ein paar schöne Muster. Gott führt Dinge zusammen, die wir in diesen Situationen nicht erklären können. Und David, er ist hier an dieser Stelle angekommen. Immer kürzere Wellen hat dieses Lied nun geworfen, bis er zuletzt nur noch freudig bewegt, still vor der spiegelglatten See steht. So schreibt es Friedrich Delitzsch. Und so hat Gott uns heute hineingeführt in die Stillung unseres Herzenssturms. Diese drei Phasen, die wir alle mehr oder weniger erleben, die wir deutlicher, die wir mal länger, mal kürzer erleben. Das Klagen des Herzens über die Umstände, bring das vor Gott, was dich bewegt. Bring es im Flehen, dass du Weisheit erhältst vor Gott und er wird dir willig geben. Und lass deinen Blick verändern, lass deine Überzeugung des Herzens durch seine Wahrheit verändern, über sein Wesen, über sein Wirken, dass du ihn loben kannst. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Frau vom Anfang. Sie ist eine wunderbare Frau, die ich sehr schätze, die ich liebe. Ich möchte dem Herrn nicht die Ehre rauben, aber ihr würde ich diese Predigt widmen. Und sie hat Psalm 13 in ihrem Leben durchbuchstabiert, an vielen, vielen Stellen. Zeiten der Klage, Zeiten des Flehens und Zeiten des Lobes. Und es ist nicht so, dass wir unser Leben vor einer spiegelglatten See stehen haben. Die Umstände sind riesige Wellen manchmal. Aber unser Herz, dieser Sturm im Herzen, der darf gestillt werden. Weil er die Macht dazu hat, nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes physikalisch Wasser und Sturm zu stillen. Unser Jesus hat auch die Macht, unser Herzenssturm zu stillen. Dass wir auch von den Zeiten der Klage und des Flehens ihn wieder mehr erkennen und zum Zeiten des Lobes gelangen. Dass wir sein herrliches Wesen wieder neu sehen und davon geprägt sind und unsere Überzeugungen überschrieben haben von denen, wo sie vorher waren, durch seine Wahrheit. Und ihn Lob und Anbetung bringen dürfen, weil unser Herz bei ihm zur Ruhe gekommen ist. Amen.